Ein Streit kann sehr produktive Blüten treiben, wenn es ein Streit im Stil von Gotthold Ephraim Lessing ist. Er ist der wahre Dialektiker in seiner Zeit, auch wenn er das nicht so benannt hat. These, Antithese, Synthese. In diesem Dreiklang habe Lessing gelebt und auch geschrieben. Das sagt der Lessing-Biograf Dieter Hildebrandt. Er schreibt das Vorwort zu einer Lessing-Hörbiografie. Lessing? Dichter, Kritiker, Spieler, Facetten eines ruhelosen Lebens ist der Titel. Die Autorin Beate Herfurth-Uber hat Briefe, Lebensstationen und Werke von Lessing miteinander in Verbindung gebracht und in ihren historischen Rahmen eingeordnet. Lessing, das wird in diesem Hörbuch ganz schnell deutlich, war ein eigenwilliger, kritischer Geist, dem das freie Denken und die Zivilcourage wichtig waren und der seine Zeit mit scharfem Verstand und großer Weitsichtigkeit beobachtet hat. Drei Stimmen bringen das zum Ausdruck. Die Theaterschauspielerin und Sprecherin Julia Nachtmann liest aus Briefen von Eva König, also der Ehefrau von Lessing. Jürgen Uther liest Lessing selbst und Peter Kämpfe ist der Erzähler.
Lessing hatte zum Patriotismus eher ein gespaltenes Verhältnis. An den Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der als Verfasser preußischer Kriegslieder bekannt geworden war, schrieb er im Februar 1759:
Ich habe überhaupt von der Liebe des Vaterlandes, es tut mir leid, dass ich Ihnen vielleicht meine Schande gestehen muss, keinen Begriff. Und sie scheinet mir aufs Höchste eine heroische Schwachheit, die ich recht gerne entbehre.
Die Eindrücke des Krieges verarbeitete Lessing in seinem Lustspiel Minna von Barnhelm, das er 1763 entwarf. Zum Arbeiten zog er sich in einen Gartenpavillon auf der westlich von Breslau gelegenen Oderinsel Bürgerwerder zurück. Das Soldatenglück heißt der Untertitel seiner Komödie und klingt wie blanke Ironie. Beschrieben wird eher ein Soldatenunglück. Minna von Barnhelm spielt rund ein halbes Jahr nach Ende des Siebenjährigen Krieges. Schauplatz ist der Gasthof zum König von Spanien. In den Regieanweisungen heißt es, das Geschehen spiele abwechselnd im Saale und einem daran stoßenden Zimmer. Auch das Datum hat Lessing festgelegt, den 22. August 1763, wenige Monate nach Ende des Siebenjährigen Krieges. Erzählt wird die Geschichte eines sächsischen Edelfräuleins, das mit Witz und Charme um ihre Liebe kämpft. Ihre Verbindung mit dem preußischen Major Tellheim droht an dessen ausgeprägtem Ehrgefühl zu scheitern. Tellheim ist in eine finanzielle Notlage geraten. Er hatte den Auftrag, im besetzten Sachsen Geld einzutreiben, notfalls mit Gewalt. Als die erwartete Summe nicht zusammenkam, streckte er den Rest aus eigener Tasche vor. Nach Kriegsende sieht er sich nun dem Vorwurf der Bestechlichkeit ausgesetzt. In der Wahrnehmung des mittellosen und gekränkten Offiziers bedeutet dies das Ende seiner Beziehung zu der wohlhabenden Minna von Barnhelm. Doch das kluge Edelfräulein hat nicht die Absicht, den Geliebten ziehen zu lassen. Zufällig treffen sich die beiden im Wirtshaus zum König von Spanien wieder. Da der ehrpusselige Offizier materielle Hilfe ablehnt und sich auch sonst als ziemlich starrköpfig erweist, behauptet sie kurzerhand, ihr Onkel habe sie enterbt und sie sei nun ebenfalls mittellos. Nach einer Reihe von Verwicklungen und amüsanten Spielchen, in denen das Edelfräulein den dickköpfigen Major liebevoll an der Nase herumführt, wendet sich alles zum Guten. Minna von Barnhelm bekommt, was sie will, Tellheim kehrt in die Arme der Geliebten zurück. Der Charakter des Majors von Tellheim ist Edelmut, Tapferkeit, Ehrliebe im höchsten Grade, heißt es in einer Rezension aus dem Jahre 1767. Zeitgenossen erkannten in dieser Figur Ewald von Kleist, den Lyriker und Freund Lessings. Dieser junge Dichter war als preußischer Offizier nach einem tollkühnen Einsatz in der verlustreichen Schlacht bei Kunersdorf seinen schweren Verletzungen erlegen. Mit Tellheim, war in einer Berliner Zeitung zu lesen, sei Lessing ein sehr schönes Denkmal der vertrauten Freundschaft gelungen. Das Schicksal von Lessings Tellheim teilten nach dem Siebenjährigen Krieg viele. Nach dem Friedensschluss wurden Soldaten und Offiziere massenhaft entlassen. Tausende, darunter auch viele Invalide, standen vor dem finanziellen Nichts. Das damals aktuelle Zeitstück wurde von der Presse mit Interesse verfolgt. Eine der ersten Rezensionen veröffentlichte ein anonymer Autor in der berlinischen privilegierten Zeitung. Er beschreibt widersprüchliche Gefühle, die Minna von Barnhelm in ihm geweckt habe. Die Wirkung des Stücks ist, dass es oft zum Lachen, weit öfter zum Lächeln und nicht selten zu Tränen bewegt. Lessing gilt als Reformer des Schauspiels. Als einer der Wortführer in der Zeit der Aufklärung propagierte er Ideale wie Vernunft, Freiheit und Mündigkeit. Er brachte gemischte Charaktere auf die Bühne. Es ging um die Nachahmung des wirklichen Lebens, das nicht nur aus Tugend oder Laster besteht, in dem es nicht nur Kluge und Tölpel gibt. Lessing schuf etwas Neues. Seine Auffassung von der wahren Komödie unterschied sich deutlich von den bis dahin üblichen weinerlichen Lustspielen oder deftigen Possen.
Ja, ich getraue mir zu behaupten, dass nur dieses allein wahre Komödien sind, welche sowohl Tugenden als Laster, sowohl Anständigkeit als Ungereimtheit schildern, weil sie eben durch diese Vermischung ihrem Originale, dem menschlichen Leben, am nächsten kommen. Die Klugen und Toren sind in der Welt untermengt. Und ob es gleich gewiss ist, dass die Ersten von den Letztern an der Zahl übertroffen werden, so ist doch eine Gesellschaft von lauter Toren beinahe ebenso unwahrscheinlich als eine Gesellschaft von lauter Klugen.
Lessings Komödie Minna von Barnhelm wurde bald zum Publikumsliebling. Die Schriftstellerin Anna Luisa Karsch beschrieb das so: Dem Dichter gelang, was noch keinem gelungen war. Seine Dichtung gefiel den Edlen und dem Volke, den Gelehrten und den Laien, ja, flößte allen eine Art von Begeisterung ein. Ende 1764 gab Lessing seine Stelle als Sekretär Tauentzins auf. Er dachte an eine größere Reise nach Italien und Griechenland. Dort wollte er seine Studien zum Laokoon vertiefen, eine Betrachtung über die grundlegenden Unterschiede zwischen bildender Kunst und Poesie. Im Zentrum steht die Laokoon-Gruppe, eine Marmorskulptur römischer Herkunft, die als Inbegriff der antiken Kunst galt. Sie zeigt, wie der trojanische Priester Laokoon am Opferaltar zusammen mit seinen beiden Söhnen von zwei Schlangen gefesselt, gewürgt und zu Tode gebissen wird. Lessing beleuchtete in seiner Schrift, die 1766 unter dem Titel Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie erschien, die Möglichkeiten der beiden Kunstgattungen zur Darstellung der Szene. So könne der Maler oder Bildhauer nur einen Augenblick zeigen, der Dichter hingegen stelle eine ganze Handlung vom Anfang bis zum Ende dar. Seine Recherchen zum Laokoon beendete Lessing schließlich nicht, wie geplant, in Italien, sondern in Berlin, der Stadt, die er so oft verlassen hatte, um dann doch wieder zurückzukehren. Nun aber wollte er das Kapitel Berlin endgültig schließen. Eilig brach er zu seiner nächsten Etappe auf. Nicht einmal von seinem Bruder Karl, der mittlerweile ebenfalls in Berlin lebte, verabschiedete er sich.
Gotthold Ephraim Lessing, Dichter, Kritiker, Spieler, Facetten eines ruhelosen Lebens. Wer diesen Dichter mag, wird viel Bereicherndes in der Hörbiografie finden. Und wer ihn einmal besser kennenlernen möchte, weil Lessing bislang noch nicht oben auf der Leseliste stand, wird ganz sicher einen guten Zugang finden. Die Hörbiografie von Beate Herfurth-Uber kommt aus dem Multiskript Verlag. Und das Verlagsteam hat sich der Idee verschrieben, in Anführungsstrichen sperrige Klassiker den Menschen von heute zugänglich zu machen. Journalistinnen und Journalisten bringen die komplexe Handlung auf den Punkt und übersetzen die Gefühlswelten der Klassiker in heutige Sprache, ohne den Bezug zum Originaltext zu verlieren. So heißt es auf der Website des Verlags und so klingt es auch im Hörbuch, das wir hiermit empfehlen. Im WDR 5 Ohrclip, das Hörbuchmagazin. Und selbstverständlich listen wir Ihnen alle Hörbuchtitel von heute auch nochmal als Übersicht im Netz auf unter wdr5.de.